ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Es ist eine abgeschottete Welt, die nach eigenen Gesetzen funktioniert. Eine Welt, in der gestohlen wird, betrogen, erpresst und manchmal auch gemordet für die Ehre der Familie. Sie allein sagt, was Recht ist und was Unrecht. Wie zumeist arabischstämmige Familienclans in Deutschland mit Drogen handeln oder mit Schwarzgeld, das hat zuletzt die Serie Four Blocks erzählt. Das ist Fiktion. Aber sie ähnelt der Realität, auch wenn die Politik ihr lange nicht ins Auge sehen wollte. Heute hat Nordrhein-Westfalen einen Lagebericht vorgelegt über diese Familienclans. Und bevor ich gleich mit einem Wissenschaftler spreche, der übrigens die Macher dieser Serie beraten hat, zeigen Carsten Schabowski und Mareike Wilms die kriminellen Machenschaften im echten Leben.
Der größte Polizeieinsatz aller Zeiten in Nordrhein-Westfalen. Razzien gegen kriminelle Großfamilien, sogenannte Clans im Januar. So will die Polizei den Clans das Leben schwerer machen. Keine leichte Aufgabe. Allein in NRW gibt es mehr als 100 Clans. Sie sollen für insgesamt 14.000 Straftaten verantwortlich sein in nur 3 Jahren.
Von Nötigung bis Beleidigung bis Drohung bis hin zu auch körperlichen Angriffen und Totschlag. Wir haben auch von 26 Fällen, wo es um Mord und Totschlag geht und 2 auch erfolgreiche, wenn man so sagen will, Tötungsdelikte.
Die Polizei in NRW hat sich fest vorgenommen, die Party muss beendet werden. Auch weil die Clans immer offensiver auftreten.
Wir glauben, dass wir mittlerweile eine Generation bei den Clans haben, die durch ein bewusstes Zur Schaustellen von Macht und Einfluss in der Öffentlichkeit auftreten in den letzten 2 Jahren. Und das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Das führt zu entsprechenden Tumultdelikten, wenn Polizei einschreiten will oder einschreiten muss.
Der Ursprung der Clans seien türkisch- oder arabischstämmige Großfamilien. Viele sind schon in den 70er Jahren gekommen. Einige hätten mehr als 1.000 Mitglieder. Die Polizei sagt, viele Clanmitglieder hätten große Erwartungen an ihren Lebensstandard, aber oft keinen oder einen niedrigen Schulabschluss. Das Grundprinzip der Clans sei, die Familie ist alles. Das erklärt auch der Rechts- und Islamwissenschaftler Matthias Ruhe.
Es war klar, als die Leute eingewandert sind, dass man sie hier nicht wirklich haben wollte. Also lange Duldungsstatus, am Anfang keine Schulpflicht der Kinder, ähnliches mehr. Also sie hatten es nicht ganz leicht reinzukommen. Auf der anderen Seite haben sie sich teilweise auch selbst ausgegrenzt. Sehr archaische Lebensformen. Man hat gelernt im Herkunftsland, dass man sich nur auf die eigene Familie verlassen kann. Die Gesellschaft, der Staat ist der Gegner.
Das will die Polizei natürlich nicht hinnehmen. In Essen gibt es darum seit einem halben Jahr eine Sonderkommission Clankriminalität. Sie soll die Strukturen der Clans unter die Lupe nehmen und am Ende helfen, kriminelle Parallelgesellschaften zu zerstören.
Das ist ja momentan unsere Aufgabe, auch zu schauen, welche Konstrukte gibt es dort, wo kriminelle Clans sich versuchen zu betätigen und eventuell sich auch ein Männchen zu geben.
Clans, die sich möglicherweise ein Mäntelchen geben. In Essen haben sich die Chefs von Großfamilien in einem Verein organisiert. Er heißt Familienunion Essen. Er wird mit Integration, zumindest im Netz. Die Stadt Essen hat zunächst mit dem Verein zusammengearbeitet. Doch mittlerweile distanziert sie sich. Der Verein soll Kritiker bedroht haben.
Einer im Visier solcher Familien ist der Berliner Islamwissenschaftler und Politologe Ralf Gatban. Er ist im Libanon geboren und der Experte für die Clankriminalität in Deutschland. Vor gut einem Monat hat er dem libanesischen Fernsehen ein Interview gegeben. Jetzt bekommt er Morddrohungen und steht unter Polizeischutz. Guten Abend, Herr Gatban.
Ja, guten Abend.
4 Jahrzehnte nun schon konnten diese Clanstrukturen in Deutschland wachsen. Ist es jetzt schon zu spät, diese zu zerschlagen?
Also ich gehe immer davon aus, dass es nie zu spät, etwas Positives zu unternehmen. Und die Stimmung hat sich in der letzten Zeit in Deutschland geändert. Die Sensibilisierung für diese Problematik ist größer geworden und die Politiker haben auch reagiert. Deshalb besteht Hoffnung.
Warum reagiert die Politik erst jetzt?
Also es gibt 2 Gründe eigentlich. Ein erster Grund ist die Machenschaften der Clans, die waren übermutig und die dachten, die können alles machen und die haben spektakuläre Aktionen gemacht. Die sind so weit gegangen, dass sie die Staatsmacht angegriffen haben, also die Angriffe gegen die Polizei, die Drohungen und Ähnliches sind immer mehr geworden. Und das wirkt in der Öffentlichkeit mehr als was anderes. Und dann zweitens, bei der Politik endlich mal hat ein Bewusstsein sich entwickelt, das nicht mehr unbedingt darauf zielt, angeblich die Minderheiten zu schützen und zu vermeiden, zu diskriminieren, indem die Minderheiten in Verbindung mit Kriminalität zusammenbringt. Also diese Haltung ändert sich langsam.
Nun gibt es ja verschiedene Maßnahmen der Polizei. Nordrhein-Westfalen hat jetzt spezialisierte Staatsanwälte. Berlin organisiert die Polizei neu, um Clans unter Druck zu setzen. Und das Bundeskriminalamt soll die Arbeit der Länder besser koordinieren. Was muss der Staat noch tun, um diesen kriminellen Machenschaften Einhalt zu gebieten?
Also was Herr Reul heute auf seiner Pressekonferenz angekündigt hat, also vorgestellt hat, ein Lagebild Clankriminalität ist eine kleine Revolution in Nordrhein-Westfalen, weil anhand von diesem Lagebild jetzt die Möglichkeit besteht, für die Polizei gezielter und effektiver zu arbeiten. Ein erstes Ergebnis war zum Beispiel, dass sie bei der Vorbereitung von diesem Lagebild entdeckt haben, dass in Nordrhein-Westfalen nicht 50 Clans existieren, sondern 140, wie sie in dem Lagebild ankündigen. Das ist schon eine sehr wichtige Entwicklung. Und dieser Trend muss eigentlich in anderen Ländern schon durchgesetzt werden. Soweit wir wissen, bis jetzt gab es nur Niedersachsen, das seit 2012 ein Lagebild Clan-Kriminalität erstellt und konsequent diese Arbeit weiterführt.
Aber Herr Kaplan, wenn die Behörden nun entschiedener eingreifen, wie das der Innenminister Nordrhein-Westfalen heute getan hat und auch die Politik eben in der Öffentlichkeit das Problem deutlicher diskutiert, könnte der Eindruck entstehen, jeder zweite Libanese in Deutschland gehöre zu einem kriminellen Clan. Denn es gibt ja Libanesen in Deutschland, die einer normalen Arbeit nachgehen und sich nun sorgen könnten, unter einen Generalverdacht zu geraten. Wie begegnen Sie einem Generalverdacht?
Natürlich, bei den Clan gibt es einen Großteil, ich weiß nicht wie viel, niemand weiß genau wie viel, aber bedeutender Teil, der ein normales Leben führen will. Aber die stehen alle unter Zwang. Die Zwänge sind entweder freiwillig durch Verwandtschaft, sie fühlen sich verpflichtet, oder durch Bedrohung, also soziale Isolation, manchmal auch mit Gewalt. Und daher halten sie alle zusammen, also die halten dicht. Und das ist die größte Schwierigkeit der Polizei. Die kann die Mauer des Schweigens nicht durchbrechen. Und daran sind alle beteiligt, die Kriminellen und die Nicht-Kriminellen. Und da muss man durch die Aktion der Polizei erstmal diese Angst, die die Rechtschaffenden haben, einfach wegnehmen und ihnen zeigen, dass der Staat vorhanden ist.
Sagt der Islamwissenschaftler Ralf Gadban. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und den Umgang der deutschen Behörden, aber auch jedes Einzelnen mit den Clans kommentiert. Sabine Scholt vom Westdeutschen Rundfunk.
Es wird Zeit, dass wir uns ehrlich machen, restlos ehrlich. Und da komme ich Ihnen vielleicht mit Dingen, die wir nicht gerne hören. Ich komme mit Menschen, die hier nie wirklich angekommen sind, die wir immer nur geduldet haben in der Annahme, dass sie irgendwann wieder gehen. Und denen wir konsequent alle Hürden, die das Ausländerrecht hergibt, in den Weg gestellt haben. Wir haben lange nicht gesehen, welche Schlüsse manche von ihnen daraus gezogen haben. Ehrlicherweise haben wir nicht hingeguckt. Fehlendes Interesse, falsche Toleranz, fatale Hoffnung auf Multikulti. Ich weiß nicht, was genau es war. Es war kein Thema, weder für die Politik noch für uns Medien. Jetzt, Jahre später, reiben wir uns die Augen. Wir sehen kriminelle Großfamilien, die Verbrechen als Geschäftsmodell betreiben, die ganze Stadtteile im Griff haben, Viertel, in die die Polizei sich kaum mehr traut, die unseren Staat nicht ernst nehmen. Wir haben es, wenn wir ehrlich sind, mit Strukturen zu tun, die an die Mafia erinnern. Und so muss man ihnen auch begegnen. Geschäftsmodelle zerschlagen, Konten einfrieren und Gewinne abschöpfen mit Sonderermittlern und Schwerpunkt Staatsanwaltschaften, gezielt, konsequent und entschlossen. Und indem man sich Verbündete sucht und sie stärkt, Clanmitglieder, die da nicht mitmachen wollen, Mütter, die Angst um ihre Söhne haben und nicht mehr zulassen, dass ihre Kinder zu Kriminellen werden. Zu Ehrlichkeit gehört aber auch, das wird dauern und es wird eine Menge Mühe kosten. Kurzatmige Symbolpolitik, kernige Ankündigungen werden der Dimension des Problems schon lang nicht mehr gerecht.
Ein Kommentar von Sabine Scholt. Morgen in einer Woche geht's los. Ab kommenden Donnerstag sind gut 400 Millionen Bürgerinnen und Bürger der EU aufgerufen, ein neues Parlament in Straßburg zu wählen. Wir in Deutschland entscheiden dann am Sonntag. Und dieses Bild ist wie gemacht für den Urnengang in tatsächlich 28 Ländern. Die meisten Parteien, die zur Wahl stehen, zeigen die hellen Seiten der Gemeinschaft. Aber einige andere sehen nur noch schwarz für die EU. Heute Abend haben 4 Männer und 2 Frauen, die gerne alle die EU-Kommission leiten würden, ihre Sicht vermittelt. Bei der Fernsehdebatte, die gerade erst zu Ende gegangen ist in Brüssel. Gudrun Engel beleuchtet die wichtigsten Passagen.
Guten Abend, Europa. Willkommen zur Debatte der Spitzenkandidaten. Wer wird die Sterne Europas in Zukunft zum Leuchten bringen? Wie soll die Europäische Union aussehen und wer soll das Projekt leiten? 6 Spitzenkandidaten. Bei der großen Europadebatte treffen sie zum einzigen Mal alle aufeinander. Die Stimmung im Vorfeld gut. Die Politprofis kennen sich und ihre unterschiedlichen Positionen. Für die europäischen Linken tritt Nico Cuy an. Ich werde auf jeden Fall Französisch sprechen. Für die Grünen radelt standesgemäß Franziska, kurz Ska Keller, ins Rennen. Jan Saradil vertritt die Allianz der rechtskonservativen EU-Skeptiker. Margarete Vestager ist das bekannteste Gesicht der Liberalen. Ah, ich bin echt nervös. Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei wird lautstark gefeiert. Ebenso wie Franz Timmermans von den Sozialdemokraten. Die Reihenfolge der Kandidaten wurde im Vorfeld ausgelost. Eine Debatte über die Themen, die Europa in Zukunft beschäftigen werden. Ganz vorne die Migration. Pro Abschottung? Wir müssen die Souveränität der einzelnen Regierungen respektieren und akzeptieren, dass sie selbst entscheiden, ob sie Asyl gewähren oder nicht, ob man einwandern darf oder nicht und wer eine Staatsbürgerschaft erhält und wer nicht. Wir müssen die Kontrolle über die Grenzen zurückgewinnen. Deshalb brauchen wir schnell 10.000 neue Frontex-Beamte, die die EU-Außengrenzen kontrollieren. Und liberal-humanistisch. Wir brauchen eine europäische Such- und Rettungseinheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass auch nur ein einziger Mensch im Mittelmeer ertrinkt. Sobald Menschen an Bord eines Rettungsschiffes sind, müssen wir sie retten. Und wir können nicht akzeptieren, dass Rettungsschiffe und Fischer hohe Strafen zahlen müssen, wenn sie Leben retten, wie das in Italien der Fall ist. Das ist unakzeptabel. Ein weiterer Diskussionspunkt: Jobs und Jugendarbeitslosigkeit. In den vergangenen 5 Jahren wurden mehr als 12 Millionen Jobs in Europa geschaffen. Das Problem: die meisten sind schlecht bezahlt. Und wir müssen eine Wirtschaft voranbringen, in der man ein erträgliches Auskommen haben kann. Wir brauchen einen europäischen Mindestlohn, für den es am Morgen aufzustehen lohnt. Das ist das, was junge Menschen brauchen, und vernünftige Arbeitsverträge. Und besonders kontrovers die Klimadebatte. Wir haben in Klimafragen sehr große Unterschiede zwischen den hier anwesenden Parteien. Einige reden nur und wir wollen sehr konkret was ändern. Das ist keine Frage von Parteizugehörigkeiten. Der Klimawandel ist so viel größer als wir alle hier. Es gibt schon gute Ansätze. Warum tun wir nicht einfach mal was, statt immer nur zu warten? Am Ende doch noch eine hitzige Debatte, die die Unterschiede der einzelnen Parteien und Fraktionen klar beleuchtete.
Ja, das also die Sicht der Macher auf Europa, das Große und Ganze. Aber wenn wir den Fokus etwas enger fassen, ist vielen nicht immer ganz klar, warum die Europäische Union ihnen eigentlich guttun sollte. Auch in Deutschland verbinden manche mit der EU immer wieder Bürokratie und ewige Debatten um Geld und Grenzen. Dabei wirkt die EU ganz konkret in unser aller Leben. Wie Grit von Petersdorf am Beispiel des kleinen brandenburgischen Ortes Walsdorf herausgefunden hat.
Der Walsdorfer Ortsvorsteher Thomas Merz rechnet immer wieder gern nach, was die EU im Ort so mitfinanziert.
1991 war der Speicher Fassadensanierung, 1993 Dach des Speichers, ebenfalls 93 Feuerwehrgebäude, 94 Dorfteich, 95 grundhafte Instandsetzung von Dorfstraßen im Zuge der Dorferneuerung, 97 der Dorfanger neu gestaltet mit Abriss der alten BAG.
Also ohne die EU sähe es nicht so gut aus hier.
Richtig. Ja. EU raustreten, dann fällt dir die Hälfte zusammen.
Ja. Aber so ist Walsdorf ein hübsches, selbstbewusstes Dorf im südlichen Brandenburg. Hier verläuft die Flaming-Skate-Strecke, mit EU-Mitteln gefördert. Wer erschöpft ist vom Skaten, kann hier im alten, ebenfalls von der EU geförderten Gutshaus ruhen. Der eher ungewöhnliche Name Pausen- und Übernachtungsstützpunkt hat einen Grund.
Wenn da Jugendherberge gestanden hätte, hätten sie keine Fördergelder bekommen?
Genau.
Ein weiteres Beispiel. Diese öffentlichen Toiletten hier waren schon lange ein großer Wunsch.
Schöne Geschichte hier draußen gemacht.
Erstens sind sie behindertengerecht und zweitens liegen sie auch in der Flaming-Skate-Strecke.
Also eine normale Toilette hätten sie keine EU-Fördermittel bekommen?
Überhaupt keine Fördermittel.
Gar keine?
Nö.
Okay.
Vielleicht liegt es an seiner Vita. Erst Rinderzüchter in der DDR, nach der Wende Imbissbudenbesitzer, jetzt Inhaber einer Werbeagentur. Er weiß mittlerweile, es gibt immer einen Weg.
Für kommunale Zwecke sind die Förderbedingungen recht gut und recht hoch. Ansonsten könnte sich so ein kleiner Ort, wie wir das sind, niemals leisten. Ja. Also wenn man sagt, 10-20% Eigenanteil, die kriegt man schon irgendwo aufgetrieben.
Im Dorfladen treffen sich die Walsdorfer oft. Gern zum Mittagessen, nur einige Meter entfernt von der EU-kofinanzierten Kühlvitrine. Da muss doch das Verhältnis zur EU blendend sein.
So, das ist jetzt eine Frau.
Ja.
Ja, die. Ich sag jetzt mal, ohne die EU, nur Deutschland alleine, da wären die ganzen Länder, also die ganzen Staaten, die jetzt so mit drin sind in der EU, da wären die schon zusammengefallen.
Zum Verhältnis zur Europäischen Union habe ich noch nicht groß drüber nachgedacht. Ich höre zwar ab und zu mal was von der Europäischen Union, aber was alles andere machen die Leute, die dafür da sind, wa?
Ich meine, wir haben ja doch etliche hier Zuschüsse bekommen und sind unterstützt worden. Nicht, Thomas?
Ja, sehr ne? viel.
Ja, richtig,
sehr
ne?
viel, ja. Ja, sehr viel. Man vergisst sagen? Das manchmal immer.
Ja, nee, muss ich auch sagen. Also ist wirklich.
Walsdorf hat dann auch noch ein Freibad. Beheizt, 26 Grad auch im Sommer. Dank Abwärme einer Biogasanlage, auch da hat die EU. Ach, lassen wir das. Walsdorfer sind jedenfalls auch sehr heimatverbunden. Jede Straße heißt schlicht Walsdorf, rund 800 Kilometer entfernt von Brüssel.
Man muss nur wissen, wie. Ein großer Sprung in den Nahen Osten. Der Streit zwischen den USA und dem Iran hat auch Auswirkungen auf den Einsatz der Bundeswehr im Irak. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Das Verteidigungsministerium erklärte für die kommenden Tage Ruhe die Ausbildungsmission im Nachbarland des Iran. Die Soldaten blieben vorerst in ihren Unterkünften. Eine konkrete Bedrohung gäbe es aber nicht. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist geplant, die Ausbildung am Wochenende fortzusetzen. Die USA haben unterdessen Mitarbeiter der diplomatischen Vertretungen im Irak angewiesen, das Land sofort zu verlassen, wenn sie nicht dringend gebraucht werden. Die Antiterrorkräfte seien in erhöhter Alarmbereitschaft. Trotz der Maßnahmen hatte US-Außenminister Pompeo erklärt, die USA wollten keinen Krieg mit dem Iran. Ähnlich äußerten sich führende iranische Politiker. Die neuseeländische Premierministerin Ardern und Frankreichs Präsident Macron haben in Paris eine Initiative gegen Terrorpropaganda im Netz gestartet. Hintergrund sind die Anschläge auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch im März. Vertreter von 9 Staaten schlossen sich dem sogenannten Christchurch-Aufruf an. Genau wie 9 Internetkonzerne, darunter Facebook, YouTube und Twitter, die das Hochladen von Terrorpropaganda besser verhindern wollen. Die Koalition will die Arbeitsbedingungen von Paketboten verbessern. Darauf haben sich führende Politiker von Union und SPD gestern im Kanzleramt geeinigt. Per Gesetz sollen Versandunternehmen verpflichtet werden, Sozialbeiträge für säumige Subunternehmer nachzuzahlen. Viele Paketdienste arbeiten nicht mit festangestellten Zustellern, sondern geben die Aufträge an andere Firmen weiter. Die zahlen vor allem ausländischen Beschäftigten nur geringe Löhne und oft keine Sozialabgaben. Seit heute ist das Telefonieren ins EU-Ausland deutlich günstiger. Die neuen Regeln der Europäischen Union schreiben eine Kostenobergrenze vor. Pro Minute werden maximal 19 Cent fällig. Das gilt für Festnetz und Mobilfunk. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer. Schon seit knapp 2 Jahren können Verbraucher beispielsweise auf Urlaubsreisen im EU-Ausland zu ihrem Inlandstarif telefonieren und ins Internet gehen. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist im ersten Quartal dieses Jahres um 0,4% gestiegen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, dennoch sei die Schwächephase der Wirtschaft damit noch nicht überwunden. Mehr dazu von Markus Gürne an der Frankfurter Börse.
Das BIP umfasst alle Güter und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Zeitraum erwirtschaftet werden, viel durch den privaten Konsum. Dass es nun wieder ein Wachstum zu verkünden gibt, macht viele in der Politik und auch in der Wirtschaft froh. Klein zwar, nur 0,4% und auch noch nicht sonderlich robust, aber ein Wachstum. Besonders wichtig, denn links sieht man, wo wir herkommen. Da ging es bergab. Jetzt also die Wende. Aber ist das eine Trendwende oder nur ein Durchatmen vor dem nächsten Schwächeanfall? Skepsis ist angebracht. Nahezu alle Ökonomen und auch die Bundesregierung sind zurückhaltend im Jubel. Zu viele Risiken liegen auf dem nachhaltigen Weg zu Wachstum. Der Handelskonflikt USA-China, die Autoindustrie im Umbruch, der Brexit und die Eskalation im Nahen Osten.
Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft hat das deutsche Team das Spiel gegen Gastgeber Slowakei gewonnen mit 3:2. Es war der 4. Sieg in der Vorrunde. Die Mannschaft steht damit so gut wie sicher im Viertelfinale. In New York ist ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet für fast 111 Millionen Dollar versteigert worden. Das ist die höchste Summe, die jemals für ein Kunstwerk des französischen Malers bezahlt wurde und auch die bisher höchste Summe für einen Impressionisten. Das Bild mit dem Titel Müll entstand 1890-91 und zeigt einen Heuhaufen in der Sonne. Vor 33 Jahren war es noch für 2,5 Millionen Dollar verkauft worden.
In unserer Reihe, was Deutschland bewegt, braucht's nur einen Augenblick, um diese Bewegung innerlich zu spüren. Schon sein Name hat unseren Vorfahren einen Schrecken eingejagt. Wolf, der Würger, das Böse. Und die Märchen der Brüder Grimm haben ihm dann bei Generationen von Kindern endgültig den Ruf verdorben, weil er erst die Oma verschlingt und die Enkelin gleich hinterher und das leider nicht nur mit den Augen. Der Wolf ist wieder da, leibhaftig, und er arbeitet in einigen Gegenden Deutschlands gerade selbst an seinem schlechten Ruf. Marco Heuer mit schaurigen Bildern aus der Mitte von Niedersachsen.
Es sind Bilder wie diese, die eine ganze Region in Atem halten. Die Wölfe aus dem sogenannten Rodewalder Rudel halten keinen Abstand mehr zu Dörfern im Landkreis Nienburg. Im Gegenteil. Schafe, Alpakas, Ponys, Kälber. Die Rodewalder Wölfe töten Tiere ganz unterschiedlicher Größe. Und erstmals auch Rinder, die sich eigentlich selbst schützen können. Das hat es so noch nicht gegeben.
Ich habe sofort angefangen zu weinen, weil für mich war das halt so, ich habe eine ganz enge Bindung auch zu dem Tier gehabt. Also es war einfach ganz, ganz schrecklich, das in dem Moment so zu sehen.
Das war vor fast 4 Monaten. Seitdem versucht das niedersächsische Umweltministerium, den streng geschützten Problemwolf mithilfe einer Sondergenehmigung töten zu lassen. Bislang aber vergebens. Damit steigt die Gefahr, dass der Rüde sein erlerntes Verhalten an seine Nachkommen weitergibt. Wer den Rüden abschießen soll, dazu schweigt das Ministerium. Diese Männer aber sind es nicht.
Wir als Jäger haben mit dem Abschuss dieses Wolfes überhaupt nichts zu tun. Wir möchten das auch nicht. Aber es wird eben von diesen sogenannten Wolfsschutzgruppen dort, wird es eben im sozialen Medien und auf ähnlichen Kanälen wird es eben so dargestellt, dass wir dafür verantwortlich wären, diesen Wolf hier jetzt zu erlegen. Und dem ist wirklich nicht so.
Trotzdem bekommen sie die Wut von militanten Tierschützern täglich zu spüren, Morddrohungen inklusive.
Wir hatten Einsätze auch von der Polizei schon vor Ort gehabt, sind da unter anderem mit Böllern beschmissen worden, auch von diesen Leuten.
Hochsitze werden mutwillig zerstört, an anderen kleben Schriftzüge wie diese. Hunter Watch, Jägerbeobachtung, die Botschaft unmissverständlich. Wir beobachten euch auf Schritt und Tritt. Augenzeugen berichten, dass inzwischen regelmäßig Krachmacher im Wald unterwegs seien, um den Rüden zu vertreiben und ihn so vor dem Abschuss zu retten. Doch von den Wolfsschützern, einer Gruppe von etwa 15 Personen, will uns das niemand vor der Kamera bezeugen. Sie sprechen lediglich von Kontrollgängen.
Ich kann nicht bestätigen, dass Jagdkanzeln zerstört werden, Wildkameras gestohlen werden oder Radios laut angemacht werden. Ist alles wirklich Humbug, ist alles Jägerlatein. Wir versuchen tatsächlich deeskalierend zu wirken.
Diese Jäger aber sehen das anders, verweisen auf Posts in sozialen Netzwerken, die zur Beschädigung der Wildtierkameras aufrufen. Sogar in abgesperrten Gebieten haben sich die Wolfsschützer mit Selfies inszeniert.
Es wird ja behauptet, dass unsere Wolfsschützer nicht die Wege verlassen, aber hier können Sie sich ja selber mal ein Bild machen, wie tief wir hier im Bestand sind.
600 Quadratkilometer ist das Streifgebiet des Wolfes groß, eine Herkulesaufgabe, ihn ausfindig zu machen. In zwei Instanzen haben Gerichte die Abschussgenehmigung bestätigt. Jetzt muss gehandelt werden, sagt der niedersächsische Umweltminister.
Wenn der Staat aus rechtlich abgesicherten Gründen handeln muss, dann muss es auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft dafür geben, dass dieses rechtsstaatliche Handeln umgesetzt wird.
Die Zeit drängt. Ende Mai läuft die Abschussgenehmigung für den Problemwolf aus. Zweimal ist sie bereits verlängert worden. Die betroffenen Weidetierhalter hoffen, dass ein drittes Mal nicht notwendig wird.
Und noch flugs zu Claudia Kleiner. Claudia, manche Häuser sollen ja Wolfsziegel auf dem Dach haben, die heulen bei kräftigem Ostwind. Was hörst du heute?
Ich höre keinen Wolf, aber ich höre Regenprasseln aus Osten, denn von dort kommt auch im Moment und morgen unser Wetter. Hallo, herzlich willkommen. Es wird damit aber auch wärmer. Also nicht nur Regenprasseln, aber Wärme kann man halt nicht hören. Die Temperaturen gehen jetzt morgen erstmal noch runter. Hier Beispiel Bremen, 13 Grad, hat nicht viel mit Mai oder frühlingshaften Gefühlen zu tun. Dann aber geht's zum Wochenende rauf auf rund 24 Grad. Dann geht's so auf 20 Grad zurück, aber da bleiben die Temperaturen dann auch mal eine Weile. Das heißt, diese Wärme, die wird zu uns zurückkehren aus östlichen Richtungen und bleiben. Und das Ganze hängt zusammen mit einem Tief, das im Moment schon kompakte Wolken zu uns schickt und eben auch den Regen. Sieht man auf dem Radar sehr schön. Heute erstmal Vorlauf. So ein bisschen nass von oben, das ist noch nicht allzu viel. Und jetzt sieht man hier sehr schön in Richtung Brandenburg ziehend ein länger gestrecktes und auch ein kräftigeres Regenband. Das hat auch mal etwas mehr nass dabei. Und das bekommen wir dann morgen vor allen Dingen zu spüren. Jetzt in der Nacht breitet sich eben aus Osten der Regen aus. So Richtung Ostwestfalen gab es auch schon ein paar Schauer. Ganz im Westen sind noch trockene Abschnitte beziehungsweise auch lockere Bewölkung vorhanden. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf 10 bis 3 Grad. 10 Grad aber auch nur auf den Inseln in der Nordsee. Morgen Vormittag kommt der Regen weiter voran und das bedeutet so von der Lüneburger Heide bis Richtung Uckermark kann es auch mal kräftiger regnen im Südwesten und auch rund um die Nordsee ist ab und zu mal die Sonne dabei. Gibt immer mal wieder ein paar Schauer, auch im Laufe des Nachmittags, wenn der Regen dann weiter nach Westen vorankommt. Dieses Regenband zerfleddert dann aber so ein bisschen. Was bedeutet, dass im äußersten Westen gar nichts in Form von nass ankommen wird. Die Temperaturen steigen morgen auf sehr verhaltene 8 bis gerade mal 15 Grad im Südwesten. Und der Wind dreht sich eben gegen den Uhrzeigersinn um dieses Tiefdruckgebiet, das über der Lausitz liegt. Die nächsten Tage wärmer, 17 bis 20 Grad schon am Freitag. Da gibt's einzelne Schauer und am Samstag dann zum einen aus Südwesten, also vom Schwarzwald bis nach Nordrhein-Westfalen und zum anderen an der Nordsee ab und zu nass und dazu deutlich wärmer. Das heißt, da kommen wir dann rund auf Höchsttemperaturen von 20 bis 24 Grad. Das, was man sich jetzt oder die meisten von uns sich doch wünscht.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Im ersten folgt jetzt gleich das Wirtschaftsmagazin Plus Minus. Das Nachtmagazin bringt Sie um 15:45 auf den aktuellen Stand des Tages. Und die nächsten Tagesthemen haben wir selbstverständlich morgen Abend wieder für Sie, 21:15. Bis dann.